mit einem feurigen Hallo begrüße ich euch zu deiner Folge 23 unserem Podcast Team Werkstatt. Wie ihr seht, wir sind gut drauf. Heute wieder dabei Robert, unser Meister.
Hallo zusammen.
Mein Bruder, Meister.
Hallo.
Adnan. Adnan, unser erfahrenster Geselle. Ne?
Kann man so sagen.
Spezialschrauber für die kniffligen Fälle.
So, genau. Herzlich willkommen wieder dazu. Ne? Wir sind, wie gesagt, gut drauf.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt.
Schnallt euch an. Josh, erzähl doch mal, was machen wir heute alles so?
Anschnallen? Boah, wir haben heute viele Themen. Ich habe das gerade irgendwie richtig gesehen. Der Robin erzählt was über den E36, der auf der Bühne hinter dir steht. Der Adnan erzählt was über einen VW Crafter.
Ich erzähle was über einen Charan, war das, ne?
Ein Touran.
Also zweimal VAG, einer BMW.
Da haben wir ein bisschen was zu erzählen. Wir können auch mal das ein oder andere mal vielleicht nochmal einen Abstecher machen, so wie sich's ergibt. Ihr kennt das ja, ne? Wirklich ein Konzept haben wir ja hier nicht so, außer so Anfang und Ende. Mehr gibt's eigentlich nicht. Der Rest ist immer so freie Schnauze. Feuriges Hallo zusammen.
So ein und du, was berichtest du?
Mal gucken. Ich bin nicht vorbereitet, wie immer. Ich überlege mir mal was. Ich
stell's Fragen.
Siehst ich stelle gut aus.
Fragen.
Das kannst du, ne?
Das ist der nett von Erdegard gleich. Sieht gut aus.
Du liegst im Auge des Betrachters. Ne? Es gibt welche, die mögen vier Multipler, welche, die mögen Dreier BMW. Also
das beides.
Variiert. Dein Autogeschmack ist leider nicht so gut ausgezeichnet.
Mein Schwager ist gerade in Japan und schickt mir die ganze Zeit Bilder von japanischen K-Cars. Das sind diese kleinen Autos, die sehr hoch sind, aber relativ schmal.
Super geil.
Ich würde sehr, sehr gerne davon eins haben. Aber leider.
Hast du genug Autos?
Reicht. Ja.
Der hat ja schon einen von den Dingern.
Hä?
Der hat so.
Auch ein K-Car.
Ja, sicher.
Ist aber nicht so extrem. Also, hat ja
was meinst du, was ich für Flashbacks bekommen habe, als ich da drüben war? Ich war ja auch in Japan gewesen letztes Jahr und habe das dann das ein oder andere Mal so ein Auto da auch gesehen.
Da hatte ich den Wagen noch gar nicht.
Ja, aber du hast ja nur einen mit so einer Bumsbude.
Lüge, das gibt eine Rüge.
Ich habe ihm keine Fotos davon geschickt. Also ich bin's nicht schuld. Ich habe nur das immer gesehen und dachte, oh Gott.
Du musst bis jetzt noch kein einziges Mal im Auto schrauben.
Ja,
richtig. Ach nein?
Ja, wohin müssen wir mal?
Oh, gut.
Ich aber schon.
Ja, und haben wir nichts gefunden, ne?
Da im Airbag da.
Ja.
Ja.
Naja. Und den Kühlergrill und die Lautsprecher.
Und das habe ich alles selber eingebaut?
Ja, sicher, aber ich war mit dabei.
Naja. Hast du zugucken?
Mit Rat und schlechten Kommentaren, ja.
mit schlechtem Rat und schlechten Kommentaren.
Nee, guten Rat. Fang doch mal von dem zu berichten, was du berichten möchtest an.
Ich? Berichten? Sollen wir direkt so hochkomplex einsteigen? Ja. Boah. Gut. Machen wir.
Schieß los.
Kein Thema.
Haben wir gerade beschlossen. Einstimmig.
Also, wir hatten einen VW Charan. Tiguan. VW 2 Liter Diesel. 147 PS. 150 PS.
Der alte war das doch, oder?
Der alte noch, genau. Ja. 2 Liter Diesel mit DSG-Getriebe und der hatte Geräusche vom Schwungrad.
Schwungrad, ja.
Genau, beim Ausmachen und beim Anmachen hat man es gehört. Klack, klack, klack. Und da sollten wir dann das Schwungrad ersetzen und der Kunde sagte, ja gut, hat schon ein bisschen was gelaufen, war schon
170, 180.000.
Genau, über die 150.000 drüber, sagt er, macht uns bitte nochmal ein neues Doppelkupplungspaket rein. Doppelkupplungsgetriebe ist ein automatisiertes Schaltgetriebe, kennt man eigentlich heutzutage.
Jetzt weiß ich, welches Auto das ist.
Ja.
Der Schwarze.
Das ist der Schwarze. Ja, du hast die Farbe, wenn ich habe ja über den Termin
da. Genau, da hatten wir gesprochen gehabt, da warst du nämlich nicht da an dem Montag.
Stimmt, deswegen ist es komplett vorbeigegangen.
Weil wir mussten noch ein Spezialwerkzeug besorgen dafür und haben uns dann nochmal Rücksprache gehalten gehabt im Vorhinein. Doppelkupplungsgetriebe heißt, wir haben zwei Kupplungen, die unterschiedliche Gangräder schalten. In den meisten Fällen alle ungeraden Gänge, 1, 3, 4, 7 und rückwärts 2, 4 und 6.
Hast du gerade 1, 3, 4, 7?
Ja, habe ich 1, 3, 5, 7.
Okay. Mhm.
Also alle ungeraden und rückwärts und die geraden werden über jeweils eine Kupplung geschaltet. Hat einen erheblichen Vorteil. Die Mechatronik kann hingehen und die Gänge schon einlegen, bevor überhaupt der Lastwechsel erfolgt. Und man schaltet nicht mehr quasi Kupplung auf, Gang einlegen, Kupplung kommen lassen, sondern man hat quasi schon den Gang hin und es ist nur noch ein Wechsel von den Kupplungen. Das heißt, Kupplung 1 ist geschlossen, man möchte hochschalten, der Gang ist schon eingelegt, der nächste, und es wird nur noch gewechselt. Und wir haben das hier, also der Adnan und ich, haben das mal auseinandergenommen, weil wir sind ja neugierig, ne? Und dann haben wir uns mal 10, 15 Minuten Zeit genommen, Jugendforsch betrieben, und das ist tatsächlich hochkomplex, was hier in so einem Kupplungsautomaten überhaupt abgeht. Mhm. Am besten, Adnan, hältst du das mal, weil du sitzt da vorne. Das ist der Kupplungsautomat. Das muss man sich für alle, die jetzt am Hörer nur sind, sich mal vorstellen wie ein Metallkäfig. Der Metallkäfig hat einen inneren und einen äußeren Kreis. Und das hier ist die erste Kupplung, die große. Und das ist die zweite Kupplung, die kleine.
So klein ist die.
Genau, das sind jetzt mehrere Lagen von Metall, die übereinander gestuft sind. Und dann werden diese Lagen mit Öldruck aneinander gepresst. Und das, was du hier drinne siehst, Cedric, diese kleinen Segmente, das ist quasi der Kupplungsbelag, der auch auf einer normalen Kupplung drauf ist. Und durch das Zusammenpressen entsteht dann ein Kraftschluss. Und das ist höchst interessant, wie das funktioniert. Also, wir haben hier das Antriebsrad, das sitzt in dem Schwungrad drin, kriegt hier quasi die Kraft vom Motor drauf. Dieses Rad gibt einmal die Kraft ab an die Ölpumpenwelle, die muss permanent angetrieben sein, natürlich, um Öldruck zu erzeugen. Das heißt, selbst wenn die Kupplungen geschlossen, offen sind und kein Vortrieb ist, wird hier über das Rad ein Öldruck erzeugt. Dann wird die Kraft von...
Aber es ist ungewöhnlich, dass der Öldruck durchs Getriebe durchläuft, oder? Ist bei den anderen Autos nicht so, oder?
Das ist ja Öldruck vom Getriebe.
Öldruck vom Getriebe. Okay,
Wir müssen die einzelnen Kupplungen.
Getriebe hat eigene Ölpumpe.
Die einzelnen Segmente schalten. Ne? Das ist nicht so. Es gibt auch automatisierte Schaltgetriebe, die arbeiten mit einem Elektromotor. Smart zum Beispiel. Mhm. Hier bei dem ist es so, dass es tatsächlich ausschließlich über den Öldruck, der von der mechanischen Kraft angetrieben wird.
Smart ist aber eigentlich eine ganz normale Kupplung, normales Schaltgetriebe, wie man es im handgeschalteten Auto auch kennt, nur dass es automatisiert ist. Also das ist was Spezielleres hier mit Doppelkupplung.
Das ist der Richtige.
Ja.
Der andere hat nur Hebel.
Die Kraft geht dann von dieser Hauptscheibe, kann man das gut sehen, so hier rein, greift in die Segmente rein und treibt den kompletten Korpus an. Das heißt, der Korpus dreht sich permanent und es wird dann über Hohlwellen die Kraft einzeln geschaltet. Das heißt, wir haben hier Nummer 1.
Nimm mal ab, bitte. Das ist der Nummer 1.
Nummer 2. Das ist das innere Rad. Das sitzt hier drin, treibt eine große Hohlwelle an. Dann geht die Kupplung, greift dazwischen ein und überträgt die Kraft zwischen dem inneren Ring und der Hohlwelle. Und dann wird hier quasi Kraftschluss für Kupplung 1 geschlossen, sobald die zu ist. Ne, sobald die zu ist, kann ich das hier nicht mehr bewegen in der Mitte. Wenn ich es loslasse, ist das wieder frei drehbar. Und das andere gilt hier außen. Das ist der äußere Ring. Und das lässt sich unabhängig davon drehen.
Schon cool gemacht. Ne?
Und das ist jetzt, greift dann hier ein.
Vor allem auf die Größe.
Sieht man, das hat jetzt hier innen die Zähne, treibt quasi den inneren Ring an. Und das ist der äußere, das ist quasi der, der die Kraft aufnimmt von dem Schwungrad und dann weitergibt. Und dann wird das hier angetrieben und das innere dreht sich nicht. Das kann man jetzt hier auch im Schnitt sehen,
nicht drehen, ne?
Wie das so unterschiedlich gestuft ist. Das heißt, hier ist die Hauptlagerung und dann haben wir hier hinter die größere Hohlwelle und hier die innere Hohlwelle. Und damit wird dann die Kraft quasi zwischen den einzelnen Kupplungen geschaltet. Hier unten geht der Öldruck rein in diese zwei Ringe und presst dann
durch die Löcher
hier. Wo haben wir? Da ist das Loch und hier ist das Loch. Presst das Öl von unten rein in den Korpus und drückt die Kupplung zusammen. Das ist gestört, was das für eine Technik ist.
Und wo kommen jetzt die Gänge ins Spiel? Das habe ich noch nicht ganz verstanden.
Das ist nur die Kupplung. Die Gänge sind immer noch im Getriebe. Das sind ganz normale Gänge, wie im Schaltgetriebe. Die werden nur voreingelegt und weil jetzt noch kein Kraftschluss dazwischen ist, das kann sich ja hier frei drehen, wie du siehst. Ne?
Also quasi an dieser Welle quasi.
Ja, siehst du, wie sich das frei drehen kann? Und in dem Moment, wo hier Öldruck draufkommt auf die Kupplung, das ist natürlich alles hier oben mit Sprengringen und sowas gesichert, wird so viel Kraft zwischen diesen einzelnen Segmenten erzeugt, dass dann die Kraft von hier außen über die Kupplungsscheibe auf den inneren übertragen wird. Und da gehen über 500 Newtonmeter drüber.
Du darfst dich nicht, das nicht verwechseln, wenn du... Moment, hol mal das ganze Paket hierher. So, das ist ja eine Kupplung. Ne? Und Das sieht zwar relativ klein aus hier, dieser Belag, aber das sind ja ganz viele. Mhm. Das ist ein Schichtbelag hintereinander. Und dadurch hast du eine super große Oberfläche, wodurch natürlich auch viel Kraft übertragen werden kann.
Ja, ja, okay. Ja? Mhm. Das rutscht dann nicht durch in dem
Sinne. Genau, dann ist das Ganze auch noch im Öl. Das heißt, das wird gekühlt, das wird nicht so heiß.
Verschleiß minimieren.
Richtig, wie eine Moped-Kupplung. Ne? Motorrad ist das genauso.
Da liegt das. Visco-Kupplung, ne?
Motorrad ist die.
Ist auch im Öl?
Kupplung auch im Öl. Ist sogar im Motoröl mit drin. Deswegen hast du beim Motorrad ja ein spezielles Motorenöl, wo extra Reibwerte mit drin sind für die Kupplung. Ja? Mhm. Ist das gleiche, auch eine Nasskupplung. Gibt es auch Trockenkupplungen beim DSG wie auch beim Motorrad. Aber das ist der gleiche Aufbau wie hier und das hat halt einfach einen riesen Vorteil, dass das nicht so heiß wird.
Ne? Das haben wir in meiner Heimat. Viele haben wir Getriebeschaden gehabt, weil die machen keine Ölwechsel, also Getriebeölwechsel machen die nie, fast wie nie. Und dann, das heißt bei uns Auto laufen, bis der Tacho nicht mehr geht. Ne? Und dann irgendwann tust du auf D. Der zeigt dir das auf dir, aber Auto fährt nicht. Mhm. Und was passiert in dem Moment? In dem Moment, diese Segmentenrad.
Segmente.
Die sind, dann sind die komplett dann würden das trocken und dann gehen die auseinander fliegen und dann in dem Moment, dann hast du keine Kraft mehr. Dann greift das nicht mehr richtig an.
Das ist quasi auch für jedes einzelne Planetenrad in einem normalen Automatikgetriebe, eine Wandelautomatik drin.
Wollte ich auch gerade ansprechen.
Ne? Ja. Deswegen, dass,
gut, dass du sagst.
Die Autos, die natürlich so viel drauf haben, können natürlich nicht Volkswagen sein, sondern es muss schon BMW oder Mercedes sein.
Genau,
BMW. Volkswagen würde da unten nie... Na, ist gut. Ja, aber DSG ist halt, ich glaube, damals speziell über VW rausgekommen, korrigiert mich gerne, aber das hat VW mit auf den Markt gebracht und hat sich jetzt halt Golf durch die...
damals, ne, meine ich,
kam genau, das mit raus. Genau, durch die Reihen quasi durchentwickelt. Das heißt, Mercedes fährt das jetzt, BMW fährt das jetzt, in dem 2er Active Tourer, soweit ich weiß. Ne?
Mini-Plattform
allgemein. In der B-Klasse fahren die das ziemlich viel, in der A-Klasse ist DSG ziemlich viel. Aber das, was Adnan meint, ist halt...
Nee, bei ganz normale Automatikgetriebe.
Ja, ne? Da ist das, wird das quasi benutzt, um einzelne Planetenräder zu bremsen, beziehungsweise Sonne oder Antriebsrad zu bremsen und dadurch hat man halt diese Schaltung quasi realisiert. Und
jeder Gang hatte genauso viele wie die anderen. Ne? Jeder Gang, manche haben die 5
Gang, ja, hast du nur 2 Gang, Pakete und bei den haben wir 7 oder 8, ne?
Ganz viele
Pakete davon.
Und wofür genau brauchten wir jetzt das Spezialwerkzeug? Bei welchem Bauteil?
Einmal, um die Kupplung auszurichten. Das heißt, man hat jetzt gerade gesehen, da ist relativ viel Spielmöglichkeit drin und den Verschleißgrad muss man einfach einstellen. Dann gibt es auf der Hauptwelle, die aus dem Getriebe rauskommt, also die Hohlwelle quasi, muss man dann die Kupplung drauf arretieren. Da muss man mit einem Spezialdorn die Kupplung ausrichten, dann mit einer Messuhr ausmessen, muss einen speziellen Ring reinsetzen auf 2 mm, da musst du es ausmessen, nach oben ziehen, das Spiel prüfen und dann den richtigen Ring einbauen, damit halt die neue Kupplung optimal eingestellt ist. Und jedes Kupplungspaket, wie jeder Injektor, muss quasi seinen eigenen Wert haben. Ansonsten kann der halt nicht sauber funktionieren und kriegst die Grundeinstellung nachher nicht mehr hin. Weil der Öldruck natürlich dann, wenn du zu viel Spiel hast, der geht fliegen. Und wie gesagt, da gehen also, ich meine, über 500 Newtonmeter kannst du auf den Getrieben draufsetzen und die packen das alle ohne Probleme. Also seltenst habe ich Probleme gehabt mit einem korrekt gewarteten DSG-Getriebe, muss ich ehrlich sein.
Mit der Mechatronik ab und an mal.
Da gibt's aber nie, normalerweise nicht am Kupplungspaket. Sind, ne?
Kupplungspaket haben wir.
Aber.
Hab ich schon nie was gehört.
Das haben wir uns nicht gekauft. Das
bei der Trockenkupplung.
Ja, Trockenkupplung. Wir sind von der Nasskupplung.
Ne? Bei der Nasskupplung. Genau. Und bei der Nasskupplung auch nur dann, wenn da falsches Öl drin war oder halt, wie der Adnan schon gesagt hat, dass nie gewechselt wurde.
Oder hoher Verschleiß irgendwann. Ne? Also irgendwann werden die auch mal hinsegnen.
Aber wenn du dir das mal überlegst, also du musst dir das ja mal vorstellen, wie ist der Kraftfluss bei so einem Paket? Wie funktioniert das, damit du das überhaupt nachvollziehen kannst? Das kommt von der Mitte, verteilt sich nach außen, geht von außen dann nach innen über die Hohlwelle in das Getriebe rein. Von da aus auf ein Zahnrad, was von der Vorgelegewelle auf die Abtriebswelle geht, das geht dann noch auf das Differential, wird da dann noch verteilt. Das heißt, wir haben ja eine Querantriebskraft, die können wir natürlich nicht direkt auf die Räder treiben. Wir müssen dann noch einen Ausgleichskorpus mit drin haben. Dann haben wir noch Allradgetriebe gestört, was alles nach dem Motor noch passiert, um die Kraft überhaupt auf den Boden zu bekommen. Ja. Und es funktioniert größtenteils ohne Probleme.
Und auch echt gut, ne? Also die Schaltqualität ist ja wirklich schön.
So DSG, super geil. Ne?
Viele Kunden wissen ja auch gar nicht, dass da ein DSG drin ist. Sie sagen, ich habe eine Automatik. Aber VW Automatik, bei den ganz großen
Touareg, also so gibt's das Touareg noch, glaube ich.
Ab A6 hat man, glaube ich, schon mal.
Ich glaube auch, ja, ja.
A5 auch. A8 ab A6, ja, ja.
Ja, so, ja. So, ne? Der S5 von Kevin, der hat auch eine Wandlerautomatik drin.
Ja, A4 gibt es auch mit Wandlerautomatik.
Aber die haben eigentlich eher CVT-Getriebe.
Ne, ich habe jetzt einen da, der hat Wandlerautomatik auch drin. Ja.
Also Wandlerautomatik, es gibt so Automatiktypen, DSG, CVT-Getriebe und die normale Wandlerautomatik. Das heißt, wir haben einen Ölwandler, der halt dann quasi die Kupplung spielt und die Kraft dann, sobald Drehzahl kommt, aufs Getriebe überträgt. Ich glaube, das ist und eine der verschleißfreisten Arten.
Der Wandler selber treibt auch das, die Ölpumpe bei dem Wandler.
Ja.
Verrückt. Und als der Adnan und ich da standen und dann, Adnan stand da und dann bin ich mit dem Kunden raus und dann wollte ich ihm das mal zeigen, was da so ist. Und er sah nur den Adnan, wie er da mit der Feder hantierte und sagte, ich gehe mal einen Schritt zurück. Und in dem Moment, wo wir einen Schritt zurückgegangen sind, pling, flog die Klammer weg und er so, ah ja, ist ja gut, dass wir weggehen. Aber man hat das hier schon gesehen, dass auf der, auf den Kupplungen selber, ich meine, wir hatten ein, zwei, die sind weich geworden. Genau. Ne? Da sind, ist der Reibbelag nicht mehr so fest gewesen.
Das Werkzeug konnten wir uns aber leihen, glaube ich, bei einer bekannten Firma, oder haben wir es gekauft?
Haben wir gekauft. Wir haben das gekauft. Okay. Wir haben das beim letzten Mal geliehen und es ist so, wenn du es einmal leihst, weil du nicht sicher bist, wie oft du es brauchst, beim zweiten Mal kaufst du es dann, weil dann hast du es.
Besser haben als brauchen auf jeden Fall.
Ja.
Dann können wir es weiter verleihen. Adnan, deine Geschichte.
Ach so, ja.
Das ist eine tolle Geschichte.
Ja, geile Geschichte auf jeden Fall. Ist ein Kunde gekommen und dann hat er gesagt, ich habe Wasserverlust. Das der war ein VW Kräfter T6.
Nee, ich glaube, ich
weiß nicht. Kräfter.
Ja, Kräfter, ja, genau,
Kräfter. 2 Liter Diesel, 125
PS.
Der hohe, ne? Ja.
Das war
der hier vor auf dem
Jahrstand.
Genau. Ja.
Mhm. Da war ich auch nicht da.
Und auf jeden Fall, da bin ich dann rausgegangen, gucke ich das Auto, ob irgendwelche Wasserflecken auf dem Boden sehen kann. Nee, gab es nicht. Dann habe ich gesagt, okay, dann mache ich dann Zahnriemenabdeckung. Und weil es das bei dem einfacher ist, dann kann man direkt auch was sehen. Und dann habe ich die Zahnriemenabdeckung aufgemacht und dann sehe ich da richtig Abrieb.
Hast du das nicht noch gefilmt?
Ich glaube...
Du hast mir ein Foto gezeigt.
Hab ich dir ein Foto gezeigt?
Ich meine schon. Gucken wir mal.
Wenn ja, bestimmt. Finden,
ja, ich genau, finde es jetzt gerade nicht.
Blenden wir das
du
ein.
Du hast mir ein Foto gezeigt, meine ich.
Ja. Ja. Okay, und dann habe ich geguckt. Auf jeden Fall, ich sehe keinen Wasserverlust. Dann habe ich mit unserer Pumpe Druck auf dem Kühlsystem aufgegeben. Dann ist immer, also Druck hat er gehalten und dann gucke ich mir an, habe ich gesagt, okay, dann machen wir da AGÖ-Kühler. Also da gibt es eine Rohre, der zum...
Nee, erst hast du die Zahnriemenabdeckung abgemacht.
Ja.
Erst hat er die Zahnriemenabdeckung abgemacht und kam zu mir und sagte, ui!
Und dann habe ich gesehen, dass der Schraube, der kleine Schraube von dem Nockenwellenrad, normalerweise, wenn man Zahnriemen wechselt, da löst man das, um den Nockenwellenrad so frei zu drehen, um die Spannung auszugleichen. Weil du spannst durch die Spannrolle und damit man das bewegen kann, um die auf die richtige Position ist. Ja, und dann gucke ich mir an und der Schrauber war ganz so an. Da habe ich gesagt, okay, also auf jeden Fall, Kunde hat richtig, richtig Glück gehabt.
Der ganze
man sieht auch, ich mache jetzt die Schraube ab, wie das schon weggefressen ist. Und man sieht jetzt die Schraube. Die Schraube, glaube ich, schlecht zu zeigen.
Ja, gut geschliffen, ne?
Mal sehen. Ja.
Richtig starke
Schleifspuren dran. Das war nicht das Schlimmste. Das Schlimmere war eher, das ist hier hinten, sitzt das da drauf. Zeig das mal an, so, wie es drin sitzt.
Ja, und der sitzt so drin, das sitzt an der Nockenwelle. Und der sitzt hier so quasi und dann wird der Schraube so reingeschraubt. Ne? Und hier hat er die ganze Zeit ist er geschliffen gegen das Zylinderkopf.
Und der Nockenwellenkasten, ne?
Genau, der Nockenwellenkasten, wo das Zimmerring sitzt. Aber zum Glück, sage ich jetzt, war nicht so viel geschliffen.
Hier kann man das mal sehen, wie der hier rumgeschliffen hat.
Ja,
die ganze Bild. Die ganzen Späne
alles voll, ne?
Waren ganze auf dem kompletten Riemen drauf. Ja. Ganze
Abdeckung, ja, wo muss die Späne hin, ne?
Ja, klar. Ja.
Und dann haben wir festgestellt, dass der muss auch neue Zahnriemen gemacht werden muss. Mhm. Und danach bin ich zum AG-Kühler gegangen und da ist der, da zeige ich euch, der sitzt so in der Motor von der Seite und da kommt den Abgasrohr und mhm. der geht zum Drosselklappe. Mhm. Ja, und dann bin ich, habe ich den aufgemacht und mal gucken, wo das Wasser hingeht. Und dann ist tatsächlich das AGE-Kühler undicht, intern undicht. Normalerweise hier darf da kein Wasser reinkommen, das wird gekühlt. Man sieht hier Tropfen. Mm. Siehst du hier? Ich mache den hier, siehst du? Und das ist intern undicht. Und dadurch, dann hatte der Kunde kein Wasserverlust, sondern Wasserverbrauch hat der Kunde
gehabt. Das heißt also quasi keine Pfütze unterm Auto, genau. Weil der das beim Abgaskühlen, ne, also das AGE-Kühler ist dafür genau, zuständig, ne, quasi mit verbrannt hat. Ne?
Das ist genau. eigentlich noch viel schlimmer.
Weil
die Feuchtigkeit legt sich halt überall in dem Ansaugsystem und auch im Motor ab. Ne? Also im schlimmsten Falle.
Siehst du ja schon Korrosion auch dran. Ne?
Ich weiß ja, das gab es einen Rückruf.
Ist die Korrosion, da ist die normal?
Nein.
Die sollte da normalerweise auch nicht sein.
Nein.
Ne?
Nein.
Also normalerweise kommt hier keine Feuchtigkeit hin.
Auf ne? jeden Fall.
Hier oder ist es zu heiß, dass es dann.
Hier ist Kühlwasser drin. Das geht quasi hier vorne auf das AGR-Ventil drauf. Und hier ist so ein Stutzen, wo das dann wieder Richtung Zylinderkopf geht. Mhm. Das geht quasi hier durch. Und hier in dem Bereich, also hier ist Wasser. Außenrum darf kein Wasser sein.
Ich jetzt die Kamera man sieht auch hier, dass der wie nass ist.
Ja. Wow, okay.
Und wenn, krass, wenn, was sie sich da einfallen lassen
und
haben.
Und wenn das rostet, dann kann das natürlich
übelst. Das Problem ist eher der Rost im Brennraum. Ne? Das heißt, wenn du den Wagen jetzt dann quasi nur mal kurz anstartest, mal um die Ecke fahren willst, da kommt Feuchtigkeit in den Brennraum rein. Die Zylinderwände
fangen zu rosten.
Was habt ihr euch die Zylinderwände denn mal angeschaut oder was, wie es da aussieht? Oder?
Das war ja noch ganz am Anfang.
Ah, okay, also die sind relativ zeitnah zu uns gekommen, ne?
Genau.
Okay,
die haben das direkt gemerkt und die fahren mit dem Auto auch eigentlich nur Langstrecke. Ne?
Bei den Motoren.
Wir haben jetzt gerade zwei davon hier stehen.
Das ist der dritte.
Das ist jetzt der dritte quasi innerhalb von einer Woche.
Aber liegt das jetzt alles an der Schraube?
Nein.
Nein.
Zwei komplett getrennte Sachen.
Der Adnan wollte am Zahnriemen gucken, ob die Wasserpumpe undicht ist, weil das eigentlich so das Hauptproblem ist, wo die undicht werden. Aber hat dann gesehen, dass das ist und zum Glück hat das gesehen, weil der Kunde hat auch nichts gesagt. Also das muss, wir haben den Wagen ja nicht mehr gestartet, weil, nee, haben geht nicht. Angst gehabt. Das ist ja, das ist quasi die Arretierung, wo mir das Nockenwellenrad dann am Ende Kraft drauf geht.
Stell dir vor, denn die Schraube
ist
abgerissen, dann zack,
ist oder das Ding, guck mal, wie viel da noch ist. Ne, normalerweise ist der doppelt oder dreifach so breit.
Vorsicht, ne? Also wenn die Zentralschraube fest ist, die ist die Kraftübertragung
zwischen
Zahnriemenrad und Nockenwelle. Ja, das Ding ist
nur zum Einstellen.
Für die Ausrichtung. Nur für die Ausrichtung.
Wenn die Schraube durch ist, auch nicht gut, ne?
Naja, auf gar keinen Fall.
Wenn das Ding,
wenn die reinfällt,
die ganze Zeit gespielt
kommt.
Und dann die ganze Zeit gespielt, dann irgendwann.
Jetzt bricht das Ding hier weg, das Ding fällt runter, Motorschaden. Dann mal eben bei einem Crafter einen Motor neu machen.
Wenn das zwischen Zahnriemen und Rad kommt, dann kannst du
die bewegen ja wichtige Fracht, da darfst du ja auch nicht vergessen, das Auto darf nicht irgendwo liegen bleiben. Das ist ja doch das andere Problem. Jetzt steht das Ding irgendwo in Buxtehude mit der besonderen Fracht, dann haben wir ein Problem.
Vor allem ist das große Problem, ist, dass andere Leute wahrscheinlich auch nicht weiter geguckt hätten. Ne? Also Zahnriemen, dann machen wir erstmal einen Zahnriemen neu und sowas alles. Ne? Und im Zweifelsfall hätten wir dann...
Ich gehe mal davon aus, wenn wir den Wagen dann reingefahren hätten, hätten wir es vermutlich gehört. Wir haben den Wagen ja nicht gestartet, deswegen können wir es ja nicht nachvollziehen. Weil das muss ja, das war ja lose. Das muss ja die ganze Zeit geschlagen haben.
Ich meine nicht darauf, sondern ich meine, dass man quasi nur den Zahnriemen macht und dann gar nicht mehr nach dem R guckt. Und dem AGR-Kühler.
Ja, wieso? Wasserverlust war ja nicht festzustellen.
Da sind wir mit Kamera reingegangen.
Kamera
reingegangen.
Und das ist einfach intern einfach defekt.
Kann man aber auch schon sehen, oder?
Darf ich mal die Hand nehmen?
Hier müsst du mit Licht.
Das heißt, du hast es einfach nur ausgebaut
und hast dann. Die Kalk- oder Glykolspuren.
Mhm. Ja, ist irgendwann immer noch feucht da drin, ne?
Ja, man kann
Kamera des
Tages.
Da gehen die Alarmglocken an.
Ja, wie gesagt, bei BMW gibt es einen Rückruf dafür, weil die haben ja Plastik- oder Kunststoffansaugbrücken drauf. Und die versotten ja generell die Dieselfahrzeuge oder die Benziner ja auch mittlerweile. Das heißt, wir haben so eine Ruß-Schlamm-Ablagerungsbildung, die sich im kompletten Saugrohr bildet. Aufgrund von Ölnebel und AGR, die dazukommen. Und wenn dann Wasser dazukommt, haben wir eine andere Temperatur, die dort herrscht. Und dann passiert es, dass diese Verkokung nachverbrennt in der Ansaugbrücke und da brennen die Autos ab. Und zwar komplett. Ne? Und deswegen haben die da einen Rückruf gehabt? Drin.
Haben wir schon gehabt, BMW, der mit Ansaugbrücke, der verbrannt ist.
Geschmolzen. Der war im Loch drin. Ja. Ja, das sind dann so die Anfänge. Wenn du richtig Pech hast, dann fängt das zweimal an zu brennen bei der Fahrt. Ne? Und das ist nicht ganz so witzig. Also es ist ein generelles Problem, was sich durch alle Hersteller eigentlich durchzieht. AGR, AGR-Kühler hat jetzt nicht nur VW oder BMW Probleme mit, ist nicht
unbedingt. Mazda, ja, Mazda auch. Ist, aber alle. Es ist ja immer das Gleiche, alle. Die Entwicklung der Technologie. Wir haben gerade über das TSG hier ausgiebig gesprochen. Und bis sich dann alle darauf geeinigt haben, okay, das ist die beste Technologie, glauben die erstmal 5-6 Jahre mindestens, wenn nicht sogar länger. Und da gehen ja schon mal ein paar Autos über den Jordan in der Zeit.
Und das Problem ist natürlich auch so, doof, wie es passiert, kann man ja manchmal gar nicht denken. Ne? Ja. Wie sollen die Hersteller das alles prüfen und testen, was dann mit dem Auto ist, wenn es 10, 12, 13 Jahre alt ist?
Das Schlimmere ist eher, dass sie die Kulanz aufgrund ihrer technischen Fehlkonstruktion nicht anerkennen.
Ja. BMW schon.
BMW schon. VW offensichtlich nicht.
Ja.
Ja. Und das ist, ich meine, wir haben es bei dem EA 888, ne? 2 Liter Benziner, 1,8er Benziner. Das ist normal.
Ja.
BMW hat doch vor Gericht erkämpft, dass 2 Liter auf 1000 Kilometer Ölverbrauch ganz normal und Stand der Technik wäre.
2 Liter?
2 Liter hat BMW. VW hat 1 Liter und BMW hat 2 Liter auf 1000 Kilometer erkämpft.
Ich kenne auch 1 Liter 1000 bei BMW. Mhm.
Haben wir es vor Gericht erkämpft, 2 Liter. Ha. Bin mir ziemlich sicher. Ich google.
Okay, ja, mach mal.
Red mal weiter.
Ja, mir schießt gerade noch was in den Kopf, wo man so sagt, so dumm kann man gar nicht denken. Ich weiß gar nicht, wie ich darauf komme. Ich habe einen Bekannten, der ist, arbeitet bei einem großen Unternehmen, die viel mit LKW-Technik machen. Und der ist Einkäufer und unter anderem auch und kümmert sich dann um den Fuhrpark. Und dann fahren die auch zu MAN, Scania und so, gucken sich da die neuen Modelle an, was brauchen wir. Und da hat ihm letztens einer, ich weiß nicht mehr, welcher Hersteller das war, einen Fall erzählt, Mitarbeiter von denen, und sagte, wir haben LKWs halt ausgeliefert und 50%, genau 50% von den LKWs kamen immer zurück und haben Turboladerschaden gehabt. Neue LKWs. Ne? Und dann haben wir gesucht und gemacht und getan. Und gedacht, was ist denn mit den Dingern passiert? Und warum 50% und die anderen 50% nicht? Bis irgendwann mal einer von denen so geguckt hat, als die neuen LKWs dann ja auch auf einem anderen LKW transportiert werden. Und da sind immer genau auf dem Transportier-LKW 2 neue drauf gewesen. Einer in Fahrtrichtung geparkt und der andere gegen die Fahrtrichtung. So was ist passiert. Der fährt und der hat den Lufteinfüll, wo der Luft ansaugt, so nach hinten gerichtet. Und der LKW, der rückwärts drauf stand, hat dann logischerweise den Fahrtwind in den Ansaugtrakt reingedrückt gekriegt. Dadurch hat der Turbolader gedreht und die Wellen sind trocken gelaufen. Und deswegen ist genau bei 50% der LKWs sind die Turbolader verreckt, weil die trocken gelaufen sind. Das musst du dir mal überlegen, Alter. Das ist doch geisteskrank, oder? Fand ich total beeindruckend,
als er das erzählt hat. Du musst den LKW bestellen, musst du sagen, bitte denen nur deine Fahrtrichtung liefern. Ja.
Oder hast du einen Stock im Turbo drin, dass der sich nicht mitdreht, ne? Wie bei der Waschmaschine, einfach. Die Retierdinger.
Das hat meine, meine Freundin damals hat sich in, wir haben es bei uns in der Wohnung, ja, damals war es noch Freundin, deswegen darf ich noch sagen, wir hatten bei uns in der Wohnung eine neue Waschmaschine bekommen und die hat auch viel Lärm gemacht und Papa war aber mit mir zusammen und ich hatte da keine Ahnung von
der Zeit. Die Dinger noch drin.
Und dann habe ich gesagt, Papa, die macht, ach scheiße, wir haben die Transportsicherung vergessen. Und ich mache die raus und Caro sagt, komisch, wir haben in Paris haben wir damit 6 Monate so gewaschen. Und die Waschmaschine ist immer durch die ganze Wohnung.
Die schleudert doch dann gar nicht.
Ja doch,
ja, ich glaube, aber die war,
bewegt sich halt
ich
dann
glaube, sehr viel. Ich glaube, das war so eine für ein Austauschstudium, also es war so ein Studium für 6 Monate. Ich vermute, dass da der Vorbesitzer die auch schon drin gelassen hat und die das schon so dagegen gehauen hat, dass sie das schon irgendwie ausgearbeitet hat. Ja, ich habe halt keine Ahnung davon, aber die hat halt gewaschen.
Ja, Wasser rein und Wasser raus. Das ist schon manchmal
ich finde es tatsächlich jetzt leider nicht zu dem
wenn die Maschine sich selber, wäre noch besser, wenn die Maschine sich selber das gemerkt hätte, die Sicherung ist dort drin und wäre dann runtergefahren. Das wäre so ein klassisches Beispiel von uns gewesen. Ja. Ne? Du fehlst jetzt so kurz und weg, aber ich fahre auch nicht mehr so schnell, so ungefähr. Weißt du? So, ja.
Ja, aber zu viel Sensorik kann das Leben auch schwer machen. Ne?
Ja.
Aber wir schweifen, glaube ich, ab.
Ich nehme das nochmal zurück. Ich finde nämlich jetzt gerade auf die Schnelle keinen Nachweis darüber.
Also ich kenne jetzt auch nicht 2 Liter.
Vielleicht
kennt ihr ja was. 1 Liter, 2 Liter, was sagt...
Also ein Liter ist auf jeden Fall, ist auch vor dem
Gericht
getroffen, aber halt im Bereich
BMW.
VW und ich meine, BMW hat das, hat sogar 2 Liter durchgesetzt. Meine ich mal gelesen zu haben, dann reklamiere ich das. So, Robin, erzähl mal, wo wir gerade bei BMW sind.
Ja, wo wir gerade bei BMW sind. Sehr schöner E36.
Ja.
Super Kunde, kommt jetzt schon länger mit dem Fahrzeug, kam einmal zu uns wegen einer Fehlersuche. Kannst du dich daran erinnern? Haben wir zusammen gemacht. Mhm. Der immer gemischt zu fett im Fehlerspeicher damals drin gehabt. Das ist schon ein paar Jahre her. Und hatte das Problem, dass er schlecht angesprungen ist, wenn der länger stand. Und weißt du es noch? Dann
ich
glaube,
das Rückschlagventil.
Genau, habe ich Fehlersuche gemacht und dann mussten wir irgendwie auch was machen, weil das Kurbelgehäuseentlüftung war, glaube ich, gebrochen. Da hat er Falschluft gezogen.
Ach ja, und daran erinnere ich
dann
mich noch.
Hast du das ausgebaut und dann haben wir noch gesprochen, genau, was könnte das noch sein? Und dann hast du gesagt, ja, vielleicht haben wir das Problem mit dem Druckregler hinten, dass der undicht ist. Ne? Und dann haben wir gesagt, ja, könnte gut sein, kommt man schwierig dran, aber wir mussten da eh unter die Ansaugbrücke und dann hattest du den Schlauch unten abgezogen
und dann,
war das das. Und der hatte ewig gesucht, der Kunde vorher und gemacht und getan und war super happy und seitdem kommt er mal mit dem Auto. Und es gibt so Kunden, da freut man sich immer richtig, wenn die kommen, weil man weiß, die sind irgendwie, man ist auf einer Wellenlänge. Ne? Also man weiß, wovon man spricht, der Kunde weiß, das ist Arbeit, der weiß, dass die Teile Geld kosten, wenn man Original-BMW-Teile bestellt, dass wir Stress haben und das ist immer total entspannt mit dem. Und jetzt kam er auf jeden Fall und sagte, ich habe ein Problem, dass der Ventildecke so leicht undicht ist. Das hatten wir vor geraumer Zeit schon mal festgestellt. Das sollten wir jetzt machen, da gab es einen Termin für.
Und Abgasgeruch.
Und dann sagte er, mir ist auch aufgefallen, irgendwie riecht der so nach Abgas, der Wagen. Aber auch nur, wenn ich so an der Ampel stehe, dann ist das besonders schlimm. Und wir haben ja zwei neue Auszubildende, die wirklich echt klasse sind. Und dann haben wir dem Alex gesagt, hol dir das Auto rein und fang mal an, guck mal, was du meinst, wie würdest du jetzt vorgehen. Und dann kam er relativ zügig, was ich richtig cool fand, und sagte, ja, ich rieche das, wenn ich die Motorhaube aufmache. Und vielleicht noch ganz kurz dazu, wir haben 6-Zylinder-Motor, das heißt zwei Krümmer, Bank 1, Bank 2, also Zylinder 1 und 3. 1 bis 3 haben einen Krümmer. Und Zylinder 4 bis 6 haben einen Krümmer. Und er sagte, wenn ich hier an dem hinteren rieche, Zylinder 4 bis 6, da rieche ich mehr, als wenn ich vorne dran rieche. Ich sage, das ist schon eine gute Erkenntnis. Ich sage, dann lass doch mal schauen, ob wir irgendwie was sehen. Und dann gibt es die Möglichkeit, dass man das eventuell einnebelt, hinten mit der Drucknebelmaschine, was nicht funktioniert hat aufgrund Aufbau der Abgasanlage. Und wir haben es dann aber durch Riechen, ein bisschen gucken und so mittlerweile weiß man dann ja auch so, kennt man seine Pappenheimer und weiß, wo man hingucken muss. Und dann sieht man hier unten, ob du das drauf kriegst, sonst müssen wir da vielleicht gleich nochmal ein Bild von machen, sieht man so eine weiße Stelle hier. Ich
glaube, du musst ein bisschen weiter kippen.
So eine weiße Stelle und hier ist so ein bisschen
verbrannt.
Braun, schwarz, verbrannt. Und wenn man dann ganz genau guckt, dann sieht man hier so einen ganz kleinen Haarriss. Also wir haben es letztendlich mit dem Endoskop gesehen, weil es natürlich auch im Auto drin ist und tief verbaut ist.
Oh ja.
Wisst ihr das?
Ja.
Und das Tückische daran ist, also gerade beim Benziner, auch beim Diesel, wenn das vor Dieselpartikelfilter ist, muss man nicht immer unbedingt Ruß- oder Verbrennungsspuren sehen, je nachdem, wie schnell das da rauskommt. Sodass es wirklich ziemlich schwierig war, das Ding festzumachen. Man sieht es auch von innen. Das ist tatsächlich auch nicht so häufig bei den Autos, dass die Krümmer da durchgehen. Jetzt muss ich ganz einfach nochmal schauen, wo war mal hier?
Oben drauf.
Da sieht man es auch. Das ist, glaube ich, schwierig zu sehen hier. Da fängt es schon leicht an und hier ist ein richtiger Haarriss unten drin. Hört es auch, wenn ich da drüber gehe mit dem Schraubenzieher. Ja, und da zog das raus. Und dann haben wir mit dem Kunden gesprochen, alles klar. Beide Krümmer neu. Eine Lambda-Sonde ist nicht ganz rausgegangen, die musste noch mit dazu. Das ist richtig geschweißt und Bolzen das neu. Ist auch, kann man auch nochmal sehen, eine Fächerkrümmeranlage. Und das heißt, die sind alle gleich lang, die Rohre. Ne? Die haben.
Nein.
Der und der sind auf hinten den Auslass gesehen, alle die gleiche Länge. Damit wir den passenden Rückstau vom Motor haben. Na, weil die Abgasanlage mit Cut, der noch kommt, Endschalldämpfer und alles, was dahinter kommt, hat dann einen gewissen Rückstau, was das bildet. Und wenn ich jetzt dem ersten Zylinder ein Rohr lege, dem sechsten Zylinder ein Rohr lege und die nicht genau gleich lang sind aufgrund des Aufbaus, dann führt das dazu, dass der erste Zylinder einen längeren Weg hat als der sechste und dann strömt der anders um, hat einen anderen Lastwechsel von Frischgas zu Abgas Und dann hat er einen anderen Füllungsgrad. Und dann kann das passieren, dass der Motor nicht so ganz so geil läuft.
Sicher, ne? Dass das ein Fächerkomma ist?
Ja, würde ich sagen, oder nicht?
Ich würde sagen, nicht.
Doch, wenn du das bis hier hinten betrachtest?
Würde ich sagen, nicht.
Eins, zwei, drei. Es ist jetzt, gut, okay, pass auf. Es ist kein richtiger
Fächerkrümmer.
Da hast du vollkommen recht, danke für den Einwand. Aber die Längen sind berücksichtigt aufgrund des Aufbaus.
Auf jeden Fall schon abgasseitig optimiert. Genau. Besser als
du hast vollkommen recht, ein richtiger Fächerkrümmer wäre für jeden einzelnen Zylinder ein Rohr bis zu einem zentralen Punkt stutzen. Ja, hast du vollkommen recht, ja.
Weil dadurch vermeidest du halt
in die
oder
Richtung eines
optimierst halt die Pulsation. So. Genau. Ne? Weil das ist genauso, wie wir in der Ansaugbrücke eine gewisse Pulsation von der Ansaugluft haben. Deswegen machen wir ein geschaltetes Saugrohr, dass wir lange und kurze Wege haben. Dass wir durch das Öffnen und Schließen, dadurch das Pulsieren von der Luft vor und zurück, den Motor quasi mit aufladen. Das heißt, es ist eine Schwingaufladung oder wie war das nochmal? Ne?
Ja.
Saugrohraufladung. Deswegen sagt man auch Ladedruckregelungsklappe. Dass man quasi sich durch das Verändern des Saugrohres, der Länge der Ansaugkanäle, diese Pulsation erfolgt. Und dadurch hast du halt eine statische Aufladung und kriegst dadurch mehr Leistung hin.
Ja.
Oder optimierteres Strömungsverhalten der Ansaugluft. Und das Gleiche kannst du auf der Abgasseite machen. Na, durch das Pulsieren der Luft kannst du quasi die Abgase raussaugen. Ja, ja. Wir reden jetzt hier nicht von 50 PS, aber wir reden da schon von 5 bis 10 PS, würde ich sagen, die da schon den Unterschied machen. Und das ist bei den alten Motoren,
das sieht ja sauber aus. Also 20, 30 PS, wenn du eine vernünftige Ansaugung hast mit Abgas, würde ich schon 30, 40, doch.
Bei so einem Motor.
Bei so einem
jetzt
Motor
nicht bei einem 1,6er Benziner von VW. Nee,
das nicht.
Da muss schon ein bisschen Hubraum hinterstecken.
Ansonsten kannst du das nicht mehr. Mit 200 PS kriegst du da schon ein bisschen was raus, wenn du das vernünftig machst. Ne?
Da ist halt kein Turbo drin. Wie soll die Luft rein? Strampeln, pusten, Fahrtluft. Haben wir gerade gelernt,
funktioniert. Extra Ventilator.
Luftpumpe für den Beifahrer. Ne? Musst du ja immer. Hier so ein Blasebike, womit der Schlauch drauf muss. Weißt du?
Ja.
Oder?
Ich habe keine lustige Antwort.
Du mal sprachlos, das ist auch nicht
oft. Nee, ich sprachlos. Ist aber auch nur nicht lustig. Das kommt öfter mal vor.
Lass mal so stehen.
Kommen wir.
Warum ist eigentlich kein Alkohol drin? Hältst du sonst nicht aus, ne?
Willst du das erleben?
Also, Büro habe ich von einem Kunden ganz wunderbare Variationen an Schnäpsen bekommen. Und ich krieg allein
das
schon
bei. Das erklärt so einiges, wenn ich da manchmal da in meiner Fehlersuche
vertieft bin. Die sind doch alle zu.
Und sehe, ja.
Die sind doch alle zu.
Kaufst du mir extra einzeln nach. Ne? Gibst die alle mit Wasser voll und solche Spielchen. Hör auf. Das erklärt manchmal so einiges. Quatsch, Blödsinn.
Wir hatten das früher mal im Restaurant, wo ich gearbeitet habe. Ich weiß gar nicht, ob man was erzählen darf. Das kann man im Zweifelsfall ja auch rausschneiden. Da haben wir den Gästen die Getränke ausgeschüttet. Und die waren einfach nur so, es schmeckt überhaupt nicht nach dem, was auch schmecken soll. Und dann ist der, weil da war auch ein Hotel angeschlossen, das war aber nicht bei uns im Restaurant, der ist der Nachtportier nachts gekommen und hat sich die Flaschen da die leer gemacht und die mit Wasser aufgefüllt. Wo ich wirklich denke, geil. Das fällt doch total auf. Also es ist so offensichtlich. Und das war zum Beispiel, ne, ja.
Ja, das ist ja reingeknallt. Putzfrau.
Ich sag ja, ich erzähl das,
was Opa hat das auch mal gemacht.
Putzfrau bei dem Opa.
Dann hat der irgendwann auf der Familienfeier ganz stolz seinen Schnaps rausgeholt. Also, boah, was hast du denn da drin? Was ist das? Ganz neu gekauft. Die Putzfrau immer aufgefüllt.
Bisschen, Kollege.
Wischt sich's besser.
die einen nehmen BD40, ne?
Ja.
Also, ja.
Muss geschmiert werden, der Körper.
Hätte ich eigentlich sagen müssen, ich habe damit die Türen geschmiert. So, jetzt kommen wir aber zum Mythos der Woche. Ist in dem Fall, ein Diagnosegerät oder Tester kann Nichtwissen kompensieren. Das heißt, wenn man also keine Ahnung von Autos hat, können wir mit dem Tester das Problem gelöst kriegen.
Ja. Nee. Ja und ne.
Der kann nur Fälle löschen.
muss man auch wieder von zwei Seiten beleuchten. Er kann unterstützen, auf jeden Fall, gerade wenn es ein gutes Diagnosesystem ist, wo geführte Fehlersuche mit drin ist, wo Hilfestellungen, Unterlagen mit drin sind, wie das jetzt auch in dem neuen Doc Pro beispielsweise so ist, dass wir eine Datenbankverknüpfung mit drin haben, was ja übrigens sehr stark an den Original BMW-Tester erinnert, der das auch schon so macht. Mhm. Das kann definitiv unterstützen, aber ersetzen aktuell und ich glaube auch auf Dauer nicht, weil die Fehlerfälle einfach viel zu individuell sind und du immer selber denken musst, weil das Fehlerbild dich auch manchmal in eine Irre führen kann. Deswegen sage ich unterstützen, aber nicht kompensieren. Nee, glaube ich nicht. Und je komplexer der Tester, je mehr Funktionen, desto umfangreicher und umständlicher zu bedienen. Ja.
Auf jeden Fall kann ein Tester fehlendes Wissen kompensieren. 100%.
Nein, wir sprechen von fehlendes, wir sprechen von Nichtwissen. Das heißt, ja. Du hast keine Ahnung.
Fehlendes Wissen.
Nein, Nichtwissen ist per Definition was anderes.
Auch Nichtwissen. Ich sag's dir, wie es ist. 95% der Fehler mit einem anständigen Diagnosesystem. Und wenn ich jetzt ehrlich bin, ich würde sogar sagen, eigentlich 100% der Fehler. Ja, 99% der Fehler, wenn du das DocPro jetzt hast mit der Datenbank, die dahinter steckt, wo du Zugriff hast auf die Einzelnen. Das ist jetzt hier keine Werbung. Mhm. Aber das ist, muss man sich mal vorstellen, das Gerät, die Diagnosegeräte waren vorher schon ultraweit. Wirklich gut. Mhm. Gut aufgestellt, gerade jetzt das DocPro, weil das halt wieder auf OE-Basis arbeitet. Mhm. Schon super aufgestellt, mit super vielen Informationen drin, die du selbst als Laie gut nachvollziehen kannst. Du hattest vorher schon die verwandte Suche bei Google und jetzt hast du noch die künstliche Intelligenz mit dabei. Ich sage es, 99% der Fehler auf jeden Fall. Das 1% wirst du nicht hinbekommen, da bin ich bei Robin. Das sind dann so Dinge, die wir dann halt im Fernsehen drehen, wo du halt wirklich auch selber deinen Kopf einschalten musst.
Aber Aussetzer, Zylinder 1, Zündkerze kaputt, ist ja keine Fehlersuche.
Aber das ist ja das, was in der Realität ankommt. Nur weil wir bei uns hier in der Werkstatt so relativ viele Problemfälle haben, die Standarddiagnose, Robin, ich habe ja in einem freien Betrieb gelernt, die Standarddiagnose, die du hast, ist eben genau das. Der ruckelt, da geht ein Birnchen nicht, da geht das nicht, da geht jenes nicht, da ist ein Fehlerspeichereintrag. Und das kriegst du mit einem modernen Diagnosegerät, gerade wenn es auf OE-Basis arbeitet. Also ich rede jetzt hier von Otis, von ISTA und Co. Auch Star-Diagnose von Mercedes oder wie auch immer es jetzt heißt. Du kriegst damit die Fehler durch. Und selbst wenn du 15 Sachen tauschst, du kannst da einen hinstellen, der hat keine Ahnung. Der nimmt den Tester und du sagst, dem arbeitet das Prüfprogramm ab. Du machst das, wenn du das nicht machst, dann machst du das. Dafür sind diese Systeme gebaut worden.
Aber es gibt auch Fehler im Auto, die auch keine Fehler zeigen. Mhm. Keine Fehlerspeicher. Mhm.
Gibt's, ja.
Ja, und
so. Ja, mal erzähl mal.
Ja, und es gibt Fehler, die kann man auch mit Tester natürlich, wenn man die Wege sind. Wenn der natürlich derjenige, der Tester benutzt, müsste auch ein bisschen Ahnung davon haben. Wenn einer da keine Ahnung hat, ist auch schwierig. Also meine Meinung.
Nee.
Ich finde, gut, machen wir erstmal Kontra dagegen.
Na, auf gar keinen Fall. Du brauchst keine abgeschlossene Berufsausbildung mehr. Du musst, natürlich, stimme ich dem Adnan zu, du musst ein bisschen Interesse haben. Du musst schon irgendwie so grob verstehen, wie die Welt sich dreht. Aber um jetzt spezifischen Fehler zu finden, gerade an modernen Autos, sprechen wir jetzt mal von 99% der Fälle, kannst du einem absoluten Laien ein Gerät dahinstellen und du findest den Fehler. Egal, ob das jetzt mit VW ist, mit dem Otis-System, ob das mit ISTA vom BMW ist, ob das mit dem Mercedes-System ist oder jetzt hier das DocPro. Gerade das DocPro eigentlich. Die sind so aufgebaut, dass es wirklich absolut laienhaft verständlich ist. Du hast das, jetzt gehen wir mal auf VW, du hast ein Bauteil, das ist kaputt, es wird ein Fehlerspeicher zugesetzt, du brauchst gar nicht mehr hingehen und den Prüfplan auswählen, sondern es ist schon aufgrund dieses Fehlercodes, aufgrund der Systemdaten, die hinterlegt sind, das heißt, bei welcher Geschwindigkeit, bei welcher Drehzahl vom Motor, bei welcher Temperatur, ist schon im Hintergrund ausgewertet worden, was das vielleicht sein könnte. Und es wird ein Prüfplan angelegt, um das zu prüfen. Dann klickst du dich da durch. Und da kannst du egal wen da hinstellen. Der muss nur, sagst du, hier ist der Prüfplan, mach, was im Prüfplan drin steht, klick das durch und dann am Ende, das Bauteil ist kaputt, okay, tausch das.
Das vielleicht nur bei elektrischer Fehler ist, aber was ist mit mechanischer?
Wenn du darüber reden wir nicht, wir reden über einen Diagnosetester. Ja, ein Diagnosetester kann fehlendes Wissen kompensieren. Auf jeden Fall. Ja, guck's dir beim DocPro an. Nee, jetzt mal ernsthaft, guck's dir beim DocPro an. Du liest den Fehlerspeicher aus. Es war vorher schon so gewesen, dass das Gerät, oder tendenziell, das Gerät arbeitet auf der OE-Basis. Das heißt, der ist komplett mit dem OE-Prüfplan vertraut. Der arbeitet genauso wie BMW, der arbeitet genauso wie VW, genauso wie Mercedes. Dann war vorher schon, oder ist jetzt, die Google-Suche mit drin. Das heißt, du hast den Fehlercode und genau auf diesen Fehlercode wird dann einfach mal gegoogelt und wird gucken, was rauskommt. Und jetzt hast du noch, und das wird noch viel, viel mehr werden, auch bei den OE-Testern, bin ich mir ziemlich sicher, hast du die AI mit drin, da bin. Das heißt, die künstliche Intelligenz, die mit da reingeht. Und dir die eine Datenbank hat, auf die zugreift und sagt, bei diesem Fehlercode, bei dem Symptom, so wie das da drin steht, ist das ziemlich sicher dieses Bauteil.
Das gut, bei bekannten Standardfehlern ist es schon 99%
der Fehler. Ja? Kannst du damit.
Ich sag mal jetzt: Verbrennungsaussetzer, Zylinder 1, Zündkerze ist kaputt, ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft und ist eigentlich auch keine Fehlersuche, wenn du es so willst.
Ne? Ja, aber doch, es geht ja darum, du hast keine Ahnung. Sonst fährst du nur das Auto.
Wenn du keine Ahnung hast, dann machst du ja, weißt du im schlimmsten Fall noch nicht mal, wie geht die Motorhaube auf, wie sieht eine Zündkerze aus, wo ist die Zündkerze überhaupt, wie funktioniert das?
Es fängt doch schon an, du gibst die Schlüsselnummern in den Tester ein, der Tester sagt dir, wo musst du den OBD-Dongle anschließen. Dann sagt dir der Tester, was du machen musst. Bei 24-Volt-Fahrzeugen erst den Dongle einstecken, dann die Zündung anschalten. Dass das alles so da drin steht. Oder erst die Zündung anschalten, Motor laufen lassen. Da steht schon alles mit drin. Dann geht er hin und sagt, okay, wir haben jetzt hier und hier diesen Fehlercode. Das könnte sein, wo wir jetzt bleiben, aber bei Zündkerzen, Verbrennungsaussetzer Zylinder 1. Es könnte sein Zündkerze, es könnte sein Zündspule, es könnte sein Einspritzdüse, es könnte sein dies und jenes.
Kompression.
So, im OE-Dinge drin würde jetzt wahrscheinlich dann nochmal besser zugeordnet werden. Kann sein. Oder im Doc Pro wird das genauso sein. Verbrennungsaussetzer, Zündaussetzer. Das heißt, du kannst es schon mal auf das eine zuordnen oder auf das andere. Und dann tauschst du die Teile, dann sind die Fehler meistens weg. Natürlich, wir reden jetzt nicht, ne? Bleiben wir bei Zündkerze.
Es unterstützt auf jeden Fall gut. Wo du definitiv recht hast, ist, es wird immer besser, gerade wenn die KI der Expert Einzug mithält. Aber ich bin tatsächlich mal gespannt. Ich glaube, dass sich da auf Dauer irgendwie sowas Zweischneidiges entwickeln wird. Also diese Standardfehler, das wird immer einfacher, immer besser. Trotzdem solltest du grundsätzlich erstmal wissen, wie ist es aufgebaut, wie baue ich es überhaupt ein, ne? Wie setze ich mich damit auseinander. Das gehört ja auch mit dazu. Ne? Und dann ist ja das Problem in der praktischen Umsetzung, so ein Fehler muss ja auch nicht immer da sein. Ne, und dann ist es schon schwierig, nur anhand des Fehlercodes, ist immer so ein bisschen zocken irgendwie, das ist so.
Ja, ich lass uns mal nicht so sehr auf ein Thema beschränken, aber es steht ja ganz, die Fragestellung ist ja, kann es fehlendes Wissen kompensieren oder kein Wissen kompensieren? Gehen wir erstmal von kein Wissen kompensieren aus, okay, nein. Fehlendes Wissen kompensieren, 100%. 100%. Es steht ja schon mit da drinne, du liest den Fehlerspeicher aus.
AGR-Durchfluss zu gering. Jetzt ist das vielleicht jemand, der hat da nicht so aufgepasst in der Berufsschule.
Der weiß nicht, wie das funktioniert. Das System noch nie angesehen. Dann hast du doch trotzdem im Tester drin, in dieser Funktionsbeschreibung, wie funktioniert das? Im Leerlauf und im Teillastbereich werden Abgase der Verbrennung wieder zugeführt, um Stickoxide im Abgas zu reduzieren.
Im OE-Tester, ja.
Oder auch in der Funktionsbeschreibung. Auch im Gutmann-Tester, auch im Doc Pro. Das steht überall mit drin.
Ja, es wird immer einfacher. Aber ja, ich bin... Ja. Ich hader da so ein bisschen mit, weil du darfst nie aufhören zu denken und du musst immer
natürlich auch
nochmal ein Stückchen weiterdenken. Sonst kommt nämlich genau diese Teile-Tauscheritis dabei raus. Wir machen mal dies, wir machen mal das, wir machen mal hier. Ach scheiße, war es ja gar nicht.
Und dann gerade natürlich bei Leuten, die keine fachliche Ausbildung haben und sagen, okay, ich frage mich zum Beispiel, wenn wir jetzt bei Abgasfiltern oft sind, ist ja oft so, dass irgendwelche Folgefehler entstehen. Ne?
Ja.
Bei dicke Filter ist zu... Injektoren machen eigentlich ein Problem und das merkt der Wagen in irgendeiner Form nicht. Ne? Beispiel haben wir öfters ja schon mal gehabt. Ich glaube, das ist, wie Josch gerade eben schon gesagt hat, ich glaube, das ist ganz stark von den Fehlern abhängig. Mhm. Und viele Fehler, die auch eine Person ohne Nichtwissen und ohne Hebebühne reparieren kann, dafür ist es richtig, richtig geil. Es ist, glaube ich, auch für uns auch pfiffig, einfach, dass man mal einen anderen Blick auf die Welt hat. Und es wird, wie Josch auch gesagt hat, der große Vorteil ist ja bei der selbstlernenden Künstlichen Intelligenz, die wird immer klüger und immer klüger und immer klüger.
Vor allem, wenn du halt dann eine Community dahinter stehen
hast. Genau, dieses Schwarmwissen.
Das ist halt genau das Ding. Jetzt hast du den, ist mal blöd gesagt, du hast, ist zu viel Werbung. Wir haben den, du hast jetzt mit dem Doc Pro das Ding ausgelesen, den Fehlerspeicher, ne? Du hast das und du kommst jetzt vielleicht wirklich nicht weiter. Dann gehst du hin, hackst den Fehlercode in das Forum rein.
Ja.
Ob das jetzt, wenn du jetzt kein Ausgebildeter bist, dann bist du ja in dem normalen Fahrbuch drin, dann hackst du den Fehlercode da rein, du kannst schon direkt das mit dazugeben, hast das Schwarmwissen dahinter stehen, auch wenn du die KI jetzt nicht gekauft hast.
Ja.
Und du hast, obwohl du Laie bist, du interessierst dich dafür, weil sonst würdest du das Geld nicht ausgeben für ein super Diagnosegerät, um das zu haben. Keine Frage, du musst schon ein bisschen wollen, ne?
Wollen, Interesse und Bock ist sowieso die Grundvoraussetzung
für alles. Und dann unterhältst du dich, du hast kein Wissen und dein Diagnosetester ist die Schnittstelle für das Wissen zu erweitern. Ich bin der festen Überzeugung, wir werden, wenn wir nicht schon an dem Punkt sind, 99% der Fehler werden wir finden können nur über die Diagnosetester. Weil man muss sich da auch keine Illusionen malen, keine Luftschlösser malen. Wie viele Azubis haben wir noch? Wer kommt denn nach? Wer zieht denn die Ausbildung durch? Wer scheitert denn mal und macht es wieder Adnan und macht dann nochmal eine zweite Runde oder eine dritte Runde? Wer macht das denn? Wir haben über ein Drittel Ausschuss.
Ja, aber weißt du, das Problem, wenn so viele solche Geräte kommen, dann irgendwann, derjenige, der mit das macht, der denkt nicht mehr,
keine
da
gibt es
keine Gedanken mehr. Ne? Ja. Sagt er das, macht das, tauschen, dann tauscht er das. Ah, okay, es fehlt nicht. Okay, jetzt kommen wir nicht mehr weiter. Es gibt viele Werkstätten, die arbeiten nur hinter der Tesla,
aber aber welche Probleme können wir lösen? Können wir das Nachwuchsproblem lösen? Aber offensichtlich nicht. Also was machen wir? Wir stecken mehr Geld und investieren es in die Entwicklung.
Aber meistens liegt es ja auch daran, also bei den Fehlercodes an sich, ist ja, dass die Leute oft, also die vor allem nicht wissen haben, ne, unabhängig davon, dass wir den Mythos der Woche jetzt komplett aufpusten und wir keine schnelle Antwort darauf finden, ist es ja so, dass die oft die Info noch nicht gehabt haben, dass ein Fehlercode verschiedene Sachen bedeuten kann. Mhm. Also wir haben es ja oft so sagen, so Lambda-Sonde, Stromkreis oder sowas fehlerhaft und dann einfach tauschen.
Gemisch zum Mager.
Oder gemisch zum Mager zum Beispiel. Ne? Weil bei Lambda-Sonde, Stromkreis ist oft klar, dass die Lambda-Sonde defekt ist, aber da steht eben der Fehler drin und der Fehler an sich bringt dir gar nichts weiter. Aber wenn du natürlich ein kluges Entwicklungssystem hast oder ein kluges System hast, was währenddessen auch andere Parameter auslesen kann und sagen kann, das und das passt nicht zusammen, das geht in die Richtung. Das wird schon sehr, sehr spannend werden. Ne? Ich glaube, gerade bei den modernen Fahrzeugen, die halt eben auch viel Diagnosemöglichkeiten haben, ne, und viele Sensoren haben. Ne?
Du kannst aber nicht immer alles auslesen. Du musst auch so gerade, ich meine, eine Diagnose machst du mit allen Sinnen. Riechen, hören, schmecken, fühlen. Erfahrung,
schmecken hoffentlich nicht so schnell.
Alles Mögliche spielt damit rein, ne, um dass das nachher passt.
Das wird immer weiter in die Richtung gehen. Da bin ich felsenfest von überzeugt.
Es wird die Richtung immer weiter gehen.
Es ist doch jetzt schon so. Prüfe Spannung an Pin 4 von dem AGR-Ventil. Trage die Spannung in das Feld ein. Du misst 5 Volt, gibst es ein, dann steht da, ist in Ordnung. Messen Sie an Pin 3. Geben Sie den Spannungswert in den Tester ein. Das ist doch jetzt schon...
Bleibt das AGR sporadisch hängen. Das heißt, die Werte im Moment sind
alles
in Ordnung.
Gut.
Also sagt der Tester, AGR-Ventil ist in Ordnung.
Sporadischer Fehler.
Den Kabelbaum, das
Steuergerät. Nein. Im Tester steht dann drin, sporadischer Fehler. Ja, nein. Konnten Sie die Kundenbeanstandung nachvollziehen? Nein, AGR-Ventil tauschen.
Im Idealfall.
Dann ist es der Kabelstrang, gut, keine Frage.
Deswegen gibt es so viele Autos, die sich durchrepariert und durchgetauscht haben. Ne? Also ich bin da nicht so ganz bei dir. Man darf sich nie auf immer irgendwas verlassen.
Das
Man
war aber nicht
immer
die Frage.
Selber denken und immer mit dranbleiben.
Ich denke, bei dem kontroversen Thema ist am besten, wenn wir da auch mal auf die Zuschauermeinung hoffen. Bitte einfach mal in die Kommentare schreiben.
Wie diplomatisch der das löst jetzt. Sonst sitzen wir eine Stunde noch hier. Stimmt schon. Ja? Stimmt schon.
Moderare heißt ja sowas auch wie besänftigen. Ne?
Ja, genau. Was meint ihr dazu?
Gerade vielleicht von Leuten, die jetzt nicht so ein großes Fachwissen haben, vielleicht auch einige, die vielleicht das Doc Pro auch schon gekauft haben, gerne mal in die Kommentare schreiben, weil das natürlich dann auch super spannend ist, was die dazu sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Ne? Und was die dazu sagen. Und dann kommen wir nämlich von Frau Booker Doc Pro.
Wir haben ja noch
zum VBUKer Fall der Woche.
Oha.
Ich hoffe, dass wir da jetzt nicht so...
wir fassen uns kurz.
Sonst überschreiten wir die 2-Stunden-Marke irgendwann nochmal. Also, wir haben einen Ford Kuga EcoBoost, 1,5er, 110 kW, Baujahr 14 bis 19, hat der Kollege nicht reingeschrieben. Okay, Schaltgetriebe. Hallo zusammen. Ich hatte auf der Autobahn plötzlich keine Leistung mehr und es kam weißer, schrägstrich grauer Rauch aus dem Auspuff. Nachdem ich sofort angehalten hatte, war kaum noch Öl im Motor, der Wasserbehälter war aber in Ordnung. Vor der Drosselklappe war alles voller Öl. Habe ich einen Turboschaden oder wie kommt das Öl in die Absaugung? Bereits überprüft, Öl so gut wie leer, Kühlwasser fehlt nichts, Öl vor der Drosselklappe, Federsprecher, Fehlzündung auf allen Zylindern und Ladedruck zu gering.
Tja, da würde ich mir mal einen anständigen Diagnosetester kaufen. Der macht dann nämlich die Diagnose.
Sorry. Kleine Funz. Also, Diagnosetester sagt, Ladedruck zu gering.
Motorschrott.
Ja. Und Fehlzündung auf einen
Zylindern.
Dann würde ich erstmal Parameter auslesen. Was sagen die Parameter?
Also die Frage wäre jetzt nicht vom Prinzip her, dass ihr eine Reparaturanleitung schreiben sollt, sondern ihr solltet sagen, was ihr vermutet.
Turbolader.
Ja.
Er ist gefahren auf der Autobahn und dann auf einmal weißer Qualm.
Weißer, grauer Rauch.
Kann eigentlich
kaum noch Öl im Motor.
Ja. Kann eigentlich
Wasserbehälter
sein. Kaum noch Öl im Wasser.
Und vor der Drosselklappe war alles voller Öl.
Vorderdrosselklappe war alles voller Öl. Pass auf, ich sage Motorschaden, weil entweder...
Das muss ich mir noch ausdenken.
Nee, ich überlege gerade, weil wir, ich überspitze das mal, ein bisschen Kolbenschaden oder Zylinderschaden und dann sind die Abgase an den Kolbenring vorbei, blaue Beigase, das extrem und dadurch ist das ganze Öl über die Kurbelgehäuseentlüftung in die Ansaugbrücke reingedrückt.
Aber Zündaussetzer auf allen Zylindern?
Ja, weil er das nicht mehr verbrennen kann dann. Kein zündfähiges Gemisch mehr drin und deswegen auch fast kein Öl mehr im Motor drin
gewesen. Also ich sag Turbolader.
Du sagst Turbolader, ja?
Das erklärt immer noch nicht, dass der Ladedruck zu gering ist.
Doch, klar.
Kann er nichts mehr aufbauen, wenn er nicht mehr läuft.
Außer muss ich irgendwas anderes sagen, das ist ja langweilig.
Hallo, darf ich mal ausreden?
Bitte.
Günther hat geschrieben, wenn Überdruck im Kurbelgehäuse herrscht, dann kann das Öl des Turboladers nicht mehr in die Ölwanne zurückfließen und wird durch die Turbinen über den Auspuff gedrückt und verdampft. Prüfen mal, ob die Kurbelgehäusebelüftung Richtung arbeitet. Und dann hat er geschrieben, Schlauch von Turbo zur Drosselklappe inklusive des Schubumluftventil war voller Öl. Turbo selber scheint noch intakt, spricht alles dafür, dass die Kurbelwellengehäusebelüftung ist. So, und das hat er gemacht und Fehler weg. Kurbelgehäuselüftung.
Ja.
Das dann ist sein. Der aber das, schon sehr lange damit gefahren.
Das haben wir auch gehabt bei einem Benziner 1,4er TFSI. Und das war die Ölabscheide. Das war das erste Mal,
dass wir alle daneben lagen.
Aber
der hat auch komplett frisches Öl ins Kurbelgehäuse, ins Ansaugbrücke.
Ja.
Man muss sagen, auf, der Fall ist echt auch, der ist sehr, sehr frisch. Der ist vor kurzem gelöst worden.
Das
nicht, dass noch eine Folge kommt. Deswegen, ne?
Wollte ich gerade sagen. Jetzt ist die Frage, wie geht das weiter? Ne? Und das kann passieren. Ich habe mal bei einem M52.
So mit dem Thema kurz.
Was glaube ich, bei einem BMW ein neues Druckregelventil reingemacht. Ne? Kurbelgehäusedruck, Entlüftungsventil oder Druckregelventil. Und das Originalteil, da war die Membran so umgeschlagen, ich denke mal, das war überlagert, war ein originales BMW-Teil, dass der sich auf der einen Seite so einen Unterdruck in die Ölwanne reingezogen hat und da voller Saugrohrdruck drauf war, dass er das Öl praktisch direkt in die Ansaugbrücke reingezogen hat, über den Ölmessstab. Ne? Und dann habe ich den gestartet, den Wagen, nachdem die Reparatur fertig war und innerhalb von ein paar Sekunden
in die Ansaugbrücke, über den
Ölmessstab. war die ganze Halle voll mit Öl und das tropfte unverbrannt aus dem Auspuff raus. Der hat innerhalb von ein paar Sekunden 3 Liter Öl in die Ansaugbrücke und in den Motor reingezogen. So viel Kraft hat er dann.
Ja, das ist wirklich beim Ölabscheide haben wir das.
Ah ja, gut, aber da war es jetzt, der Überdruck hatte. Ne, dass der Überdruck im Kurbelgehäuse war.
Er hat gerade geschrieben,
da war ein Überdruck im Kurbelgehäuse und durch den Überdruck über die Laderwelle ins Ansaugsystem gekommen.
Nee, das hatte der eine vermutet, dass der Turbolader nicht zurück, das Öl nicht rausfördern kann.
Ach so, du meinst, dass die Membrane undicht war und der es dann komplett reingesogen hat. Ja. Ja gut, das kann sein.
So war das erstmal,
dass wir alle falsch lagen, ne? War es erstmal, dass wir alle falsch lagen?
Weißt du ja noch nicht. Das wird man ja jetzt erst sehen, wie der Motor sich so schlägt, wenn er fährt. Ne?
Das werden wir jetzt beobachten. Ich habe den Fall auf Wiederverlage gelegt. Ich gucke mir das mal an, wenn da was Neues bei rumkommt.
Ja.
Ne? Und dann vermieren wir euch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich glaube, es war wieder eine sehr, sehr lange Folge. Kommt mir zumindest, ich komme mir kurz vor, aber ich glaube, wir haben viel Zeit rumgebracht. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir.
Ja. Guckt fleißig, kommentiert.
Und wie gesagt, eure Meinung interessiert uns. Was denkt ihr? Ist die Zukunft der Werkstatt der kleine blaue Tester? Oder ist es vielleicht doch der Mechaniker?
Wo ist der kleine Iraki?
Ich weiß es nicht.
Tschüss zusammen. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.